Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Orga Consult, der Podcast zum Themenkomplex Organisationsberatung. Organisationen begleiten uns. Wir leben und arbeiten in und mit Organisationen. Dabei stellt sich sofort die Frage, was ist eine Organisation und wie gestaltet man diese? Organisationen sollen effektiv und effizient sein und wir möchten, dass das, was sie tun, herstellen oder sicherstellen, hilfreich ist. Nun ist es aber so, dass dieser Anspruch gar nicht so leicht zu verwirklichen ist und wir oft, zumindest gefühlt, gerade durch Organisation negative Erfahrungen machen. In oder auch durch Organisationen gehören Konflikte dazu und wir müssen damit umgehen. In der Profession der Organisationsberatung hat man sich zum Beruf gemacht, als Berater oder Beraterin für Organisationen hilfreich wirksam zu sein. Nun ist der Begriff Organisationsberatung als solcher weder geschützt noch sehr klar umrissen. Deshalb die Frage, was tut man da eigentlich? Was gehört im weiten Feld der Beratung dazu und was nicht? Ausgehend von der Realität, dass es in und mit Organisationen viele Konflikte gibt, möchte ich in diesem Podcast zwei Fragen diskutieren. Was ist Mediation? Und ist Mediation ein Teil von Organisationsberatung? Oder gehört eine Mediation als zentrales Element zur Organisationsberatung? Als Gesprächspartner habe ich dazu heute Professor Dr. Sascha Weigel aus Leipzig zu Gast, der mit seinem Institut Incovema sich die Mediation zum Kernthema gemacht hat. Sascha Weigel ist nicht nur Volljurist, sondern auch Coach und Transaktionsanalytiker und hat aus seiner Perspektive den Anspruch, organisationsberatend wirksam zu werden. Aber dazu gleich mehr im Podcast. Ja, hallo Sascha. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir haben ja schon verschiedene Male zusammen gearbeitet, also auch, ja. Glaube ich, ist unser dritter Podcast. Aber heute bist du in Kassel,
ja.
Bei mir, in meiner Werkstatt hier, in meinem kleinen Studio. Und ich freue mich sehr, weil es ist schon was anderes, als wenn man es über einen Bildschirm macht.
Absolut.
Und sich zum Gegenüber sitzt. Ne?
Das ist mein erster Podcast im so Gegenübersitzen mit zwei Mikros und...
Ach, ehrlich?
Und so, wie man das von Bildern kennt, ja. Aus dem Fernsehen. So.
Ja, ja. Ja. Ja, es ist schon was anderes, aber wir haben uns ja auch schon an der Stelle schon mal persönlich gesehen. Insofern ist es jetzt nicht zum ersten Mal analog, aber in dieser Art. Sascha, ich will kurz, bevor ich wir auf die Thematik kommen, warum wir heute hier sitzen zum Thema Mediation und Organisationsberatung, erstmal ein bisschen was zu dir sagen, weil ich bin ja schon... Ja, sehr erfreut und auch ein bisschen stolz, dass du hier sitzt, weil du bist ja nicht irgendwer. Und wenn man mal etwas googelt, wenn man mittlerweile sagt, googelt, kommt man sich ja schon von gestern vor. Oder wenn man mal GPT bemüht, da kommt ja bei dir einiges. Aber du hast ja auch dein Institut, wo wir später noch zu sprechen kommen in Leipzig. Aber erstmal Organisationsberatung und das ist ja unser Thema. Und ein Teil unseres Gesprächs wird sein, wie du dazu gekommen bist, weil so aus meiner Erfahrung sehr viele Organisationsberatende, die haben den Hintergrund aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus der Betriebswirtschaft, auch manchmal aus Ingenieurwissenschaften und man kann ja auch Organisation regelrecht als Fach studieren. Ich muss sagen, ich will es nicht ausschließen, aber Juristen habe ich noch selten getroffen mit dieser Zuschreibung. Wobei wir schauen werden, wie du das ja nun auch meinst, wenn du dich so nennst. Aber erstmal zu deiner Herkunft, deiner Qualifikation. Also wenn ich richtig informiert bin, du bist Jurist, du bist Volljurist, du bist promoviert und, wie man ja auch auf deiner Page schön sehen und lesen kann, du bist auch noch als Anwalt, zumindest hast du eine anwaltliche, ich weiß nicht,
Zulassung.
Zulassung, genau. Genau. Also ein mit allen Weinen der Kunst ausgestatteter Jurist und hast aber dann schon, und das ist ja dann schon der erste Schwenk, Deine Promotion hast du in Konfliktmanagement gemacht. Und das ist ja nun auch nicht so alltäglich, Konfliktmanagement in der öffentlichen Verwaltung. Um dann später nochmal über Mediations- und Transaktionsanalyse dich weiter zu qualifizieren. Und ich habe auch rausbekommen, dafür wurdest du sogar mit der Luther-Urkunde der MLU Halle-Wittenberg, sogar mit dem Wissenschafts-Award 2012 der DGTA, der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, ausgezeichnet und hast damit ja schon eine ganz schöne Breite, die du so mitbringst. Aber jetzt zu dir. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt das, dass man erst so ein fleißiger Jurist ist? Das ist ja ein Studium für mich, was ich nie hätte machen können, weil das ja sehr viel mit Lernen und Prüfungen und Klausuren zu tun hat und vor allen Dingen auch auswendig Wissen von Dingen. Und dann geht man so einen Weg. Erzähl doch mal, wie ging das bei dir los, wie kam es dazu und was hat dazu geführt, beziehungsweise was hat dich motiviert, diesen Weg einzuschlagen?
Okay, ja, Christian, das sind jetzt wirklich ein paar Wege, die ich da einschlagen kann, jetzt zu erzählen. Also ist das mir vollkommen korrekt. Ich bin ausgebildeter, ganz klassischer Jurist noch auch und komme noch aus einer Zeit sozusagen, als es einfach ein Staatsexamen gab. Und das war's. Also Klausurenexamen und damit wirklich viel lernen, viel schreiben. Und das war für mich das schönste Studium. Ich habe nicht mehr gemacht, aber das war ein tolles Studium. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe mich lange dagegen gewehrt auch. Mhm. Das hatte biografische Gründe, dass ich also in einer Großfamilie war, wo sehr viele Jura studiert haben in meiner Generation. Mhm. Vorher gar nicht. Wir sind keine klassische Juristenfamilie, sondern in dieser Generation mit vielen Enkeln sozusagen haben viele Jura studiert und ich hatte nicht den Eindruck gehabt, so von der Schule, das ist irgendwie meins und ich kann das machen, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin in Berlin, dann habe ich mich eingeschrieben für Geschichte und Jura und das konnte ich dort im Nebenfach studieren, Teilgebiete des Rechts, das war nur in Berlin möglich und konnte dann über diese erste Hausarbeit nicht widerstehen, das dann zu studieren. Mhm. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und interessiert haben mich vor allen Dingen eben von der Geschichte kommend, eben Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie. Und das hat sich einfach gehalten und auch durchgezogen in den Gebieten, in denen ich mich dann vertieft habe. Mhm. Ja, und dann kam das Referendariat. Und das war so wie bei dem Lehrer, ne? Du kennst das, Station absolvieren. Beim Jurastudium oder dann im Referendariat sind das halt vier Stationen, Anwalt, Gericht, Verwaltungsstätte. Und das habe ich brav gemacht und nach jeder Station halt festgestellt, das ist nicht mein Beruf, also das ist nicht mein Berufsfeld. Da will ich nicht sein. Ich bin ursprünglich, wollte ich Staatsanwalt werden, war bei der Staatsanwaltschaft Leipzig und dachte, das geht nicht, da halte ich es keine Woche aus. Ein wirklich deprimierender Ort für mich gewesen damals. Also Haken dran, weitergemacht, dann Polizeirecht habe ich gemocht. Ne? Der Staat hat mich immer interessiert als Konstrukt, als Objekt der Betrachtung und der Forschung und dachte, ich gehe Recht der Polizei, Ministerium in Sachsen. Es war ein ministeriales Arbeiten und damit überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach dann gesucht, wie kann ich mich weiterentwickeln und habe das über eine Promotionsstelle gemacht. Halbe Stelle in Halle. Ich hatte mein Referendariat Wahlstation in Moskau absolviert, 2005, weil ich biografisch sozusagen meine Kindheit in Moskau verbracht habe, ein Teil jedenfalls davon, konnte dann das Referendariat nutzen, nochmal 2005 sozusagen alte biografische Prägungen nochmal zu prüfen und bin in Moskau gewesen, 3 Monate. Da war kurz vorher hatte Putin die Oligarchen ins Gefängnis gebracht. Und es gab so Hoffnung auf Freiheit und liberale Entwicklung, das hat sich dann schnell zerschlagen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mich von Moskau aus beworben habe in Halle bei der Martin-Luther-Universität für eine halbe Stelle Promotion zu schreiben und eine halbe Stelle eben öffentliches Recht zu unterrichten. Und das hat mir total viel, das war genau meine Stelle. Ich habe mich beworben, ich habe sie bekommen. Und dann hatte ich von 2006 bis 2011 die Gelegenheit, dort an der Uni zu arbeiten und hatte einen Professor, der mir wirklich wissenschaftliche Freiheit gewährt hat. Ich hatte nicht viele zusätzliche Aufgaben und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon mehrere, also hatte schon lange mit Transaktionsanalyse zu tun gehabt in der Zeit. Und es kam das Thema Mediation mir unter die Augen und das hat so zusammengepasst, dieses vertragsorientierte Arbeiten, sowohl in der TA als auch eben in der Mediation vertragsorientiert Konflikte zu bearbeiten und in der TA vertragsorientiert Veränderungen zu bewirken, dass ich dachte, das gucke ich mir an.
Bitte sag nochmal, das scheint jetzt ja für dich so ein Ankerpunkt zu sein, Verbindungspunkt, und zwar dieses Wort vertragsorientiert. Und du hast diesen Begriff hast du gerade genutzt, um die Brücke, was ja eigentlich ein weites Feld ist, also Jura, ne? Dann TA und dann Mediation.
Genau.
Was meinst du mit diesem Vertragsorientiert in dieser Zusammenhänglichkeit?
Ja, das ist in der Zeit merkwürdig. Ich habe das in der Zeit nicht nachverfolgt, sondern erst Jahre später dann mitbekommen. Derzeit gab es in Halle einen Professor für Soziologie, der Ulrich Pröckling, der jetzt in Freiburg lange Jahre schon arbeitet. Und der hat damals sowohl Mediation als auch Menschenregierungskünste, so hat er es bezeichnet. Das Buch Gute Hürden führen sanft ist unter Beratern sehr bekannt. Er hat dann noch das Unternehmerische selbst geschrieben. Das ist auch eben für Berater ein wichtiges Buch. Und darin hat er das beschrieben, dass es diesen Schwenk gab, auch für Organisationen, dass man die Beziehungen vertraglich fundiert, also alles basiert auf Verträgen, nicht mehr nur auf Vertrauen, nicht mehr auf Gesetz und sonstiger Verfassung, Kooperation, sondern aufgrund von ausgehandelten Verträgen. Und das kommt in der Transaktionsanalyse vor und in der Mediation auch. Das hat viele Vorteile und das hat aber ein paar Nachteile auch. Und in dieser Zeit, 2006, 2007, das war die Zeit der Hartz-Gesetze, der Verwaltungsstaat hat sich gewandelt von einem Selbstverständnis des schlanken Staates, der so in den 80er, 90er aufkam und der Bürger als Bürger noch bei Arbeitsamt Sozialhilfe beantragen durfte. Das hat sich alles gewandelt hin zur Arbeitsagentur, der Bürger wurde der Kunde. In Wirtschaftsorganisationen, das wirst du erlebt haben, ne? Dass jeder wurde die Business-Einheit des anderen.
Man war nicht mehr zuständig, man war Dienstleister, man war Kunde und ich weiß noch. Also
da Intrapreneuring hat das der Pröckling genannt.
Also auch diese Erlebnisse, die ich hatte, dass man dann wirklich, also das war besonders in meiner Mercedes-Zeit, man rief irgendwo an und man wurde behandelt, wie man so das so kennt, so vom Amt. Ich bin nicht zuständig. Und dann wandelte sich das und man war angehalten, auch den Kollegen wie ein Dienstleister weiterzuhelfen. Zumindest zu sagen, ja, ich kann Ihnen zwar nicht helfen, aber ich könnte mir vorstellen, Sie kehren da und da an der richtigen Stelle. Und das war dieser Anspruch, dass es ein gezogener Prozess ist, nicht du musst so pushen, du musst gucken, wie du was kriegst, sondern jeder ist bemüht, den anderen weiterzuhelfen, weil das auch das Selbstverständnis gegenüber dem Markt sein sollte. Also man verteilt seine Güter nicht, sondern man ist ja froh, dass der Markt sie haben will. Und das ist interessant. Genau. Also da gab es so eine Parallelität.
Genau, und das wird sozusagen als ich fällt mir der Begriff nicht, aber der kommt gleich, ne? Dass man alles auf Verträge aufbaut und ist halt der erfolgreich, der die besten Verträge abschließt.
Da hake ich nochmal ein, weil das Wort, also Vertrag ist etwas, was ich in meiner Beratungspraxis, also außer ich mache diesen finanziellen Vertrag, aber der selbst ja auch dort oft nur ein mündlicher ist oder ein sehr leicht schriftlich, also nicht ein Vertrag, das ist nur in den Großorganisationen mit Einkauf und Gegenunterschrift. Bei vielen, vielen Kunden von mir ist das Vertrauen da und ich mache meine Leistung, ich schreibe meine Rechnung, kriege mein Geld. Ich weiß, das ist auch ein Vertrag, aber nicht dieser juristische schriftliche Vertrag. Und deswegen sagen wir ja, ich habe einen Kontrakt.
Genau, Kontraktualismus,
das ist der Begriff. Genau. Das meinte ich, aber das ist ja trotzdem was anderes.
Ja, es ist ein Aushandlungsprozess. Ja. Dass in diesem Aushandlungsprozess Vertrauen wachsen kann und dann geht vieles leichter, das ist eine schöne und gute Entwicklung, aber man kann sich schnell auf den sozusagen auf das Kontraktuelle zurückziehen, indem man sagt, ja, letztlich formal, es ist ja nur ein Vertrag. Genau. Wir haben 30 Jahre gut zusammengearbeitet, aber jetzt setzen wir sie frei, weil wir haben ja nur einen Vertrag. Das heißt, es wird dann auch vor allen Dingen der ökonomische Teil der Austauschbeziehung stark gemacht in Organisationen, die bis dato einen völlig anderen Beziehungseinschlag gepflegt haben. Kindergärten, Schulen, der Staat als Organisation und auch die Wirtschaftsorganisation. Alles wird und wurde umgestellt auf vertragliche Beziehungen. Und das hat der Pröckling sozusagen soziologisch erfasst und wie ich finde, auch heute noch für uns Berater dort wirklich viele Erkenntnisse bereitgestellt. Und in dieser Zeit bin ich sozusagen an der Uni mit dem Thema Verwaltungswissenschaften oder mit der Ausrichtung. Ich habe also nicht jetzt eine qualitative Arbeit geschrieben oder Forschungsarbeit geführt oder ich habe jetzt nicht mehr Gesetzestexte angeguckt, sondern die Aufgabe, die ich mir da gestellt habe, war, wie kann eine Verwaltung als Organisation mit internen Konflikten oder auch mit Konflikten mit den Kunden auf eine Art und Weise umgehen, die jetzt nicht das Recht, rechtliche Maßnahmen formal ansetzt, Kündigungen, Versetzungen, Beschwerdeantrag und so, sondern die Aufgabe war eben, vertragsorientierte Maßnahmen durchzuführen. Bei der Arbeitsagentur, das ist jetzt abgeschafft worden vor kurzem, ist damals die Eingliederungsvereinbarung entwickelt worden oder beziehungsweise wurde dann angewendet, nachdem der Gesetzgeber der Hartz-Gesetze eingeführt wurden. Und plötzlich gab es also die Anforderung, dass die Mitarbeiter des Staates mit dem Kunden, Bürger, in eine Vereinbarung gehen, was heute noch Probleme bereitet, weil nicht nur die Kompetenzen von den Mitarbeitern darauf nicht getrimmt waren, sondern weil die gesamte Struktur nicht von heute auf morgen umgestellt werden konnte und schon gar nicht die Kultur.
Ja. Da würde ich gerade noch mal reingehen, weil ich von meiner Perspektive das, gerade wenn du so geredet hast, mit mir vorgestellt habe, wir sprechen ja in der Organisation, eine Organisationssoziologie von der Rollenindifferenz. Also du kriegst ja einen Vertrag, du machst ja einen rechtlich verbindlichen Vertrag, einen Anstellungsvertrag mit einem Versprechen, dass du in der Organisation eine bestimmte Rolle einnehmen solltest. Du bringst deine Qualifikation mit und dann kommst du dahin und neben sozusagen einer gewissen Unschärfe gibt es ja wirklich Situationen, ich werde angestellt als und 3 Wochen später merke ich mache was völlig anderes. Da könnte ich zwar deswegen kündigen, tue ich aber nicht, weil ich bin jetzt drin und gucke ich. Vielleicht macht es mir sogar auch Spaß. Aber letztendlich kann ich es nicht einklagen. Und das andere Thema ist ja, es gibt ja Organisationen, da kann man sich auch streiten, die sagen, wir haben aus Prinzip keine Stellenbeschreibung, weil die Stellenbeschreibung ist ja der Versuch, dem Versprechen, zu was du eingestellt wirst, deinem Vertrag etwas Verbindliches, Verschriftliches entgegenzusetzen, auf das du dich berufen kannst. Und dann sage ich, nicht nur ich, aber andere, das ist die Gefahr einer großen Bürokratisierung, weil dann ist es ja eigentlich verunmöglicht, dass du in einer Flexibilität bei bestimmten Bedürfnissen oder Bedarfen eine andere Rolle wahrnimmst. Und es gibt wieder andere Organisationen, die sagen, nein, wir brauchen das gerade, wir brauchen diese Klarheit, wir brauchen sozusagen dieses Handbuch dieser ganzen Stellenbeschreibung und es geht ja dann auch weiter ins Tarifrechtliche, um damit eine letztendlich juristisch-vertragliche Sicherheit zu haben, auf die wir uns berufen können, was natürlich diesem Thema der Agilität völlig widerspricht. Aber das ist eben Organisation, dass es einerseits etwas rechtlich Bindendes hat, aber in Praxis überhaupt keine Bedeutung hat. Sondern es geht darum, gebe ich mich zufrieden, macht dich Spaß, erfülle ich Anforderungen, ist es funktional, nicht, spielen beide Seiten mit. Und dann ist es ein Aushandlungsprozess, was kriege ich dafür an Wertschätzung, an Geld, ja, an Karriere, was es auch immer ist. Ja. Und dieses Vertragliche, außer im Worst Case, dass es dann wirklich zu großen Konflikten kommt, wird eigentlich unwichtig. Obwohl jeder weiß, ich habe einen rechtlich verbindlichen Arbeitsvertrag, keine beruft sich drauf, sondern man geht dann halt wieder, ja, oder nicht.
Ja, also freilich ist der juristische Vertrag als Arbeitsvertrag schon eine erste Umstellung gewesen, mhm, hin zum Kontraktualismus. Mhm. Aber wenn man sich das historisch anschaut, war doch eine lange Zeit stärker eine Kultur damit implementiert von, ich bin angestellt und wenn ich jetzt durch Werkstor gehe, höre ich auf, als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden und ich gestatte damit jetzt im Kontext dieser Arbeitszeit, dass man mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja. Und damit kann ich froh sein oder nicht, es spielt keine Rolle, ich mache das. Und dann gehe ich wieder weg und ich finde meinen Job nicht schön, aber so ist es nun mal. Dafür kriege ich Geld, Punkt. Und jetzt geht es aber kulturell sozusagen stärker noch in den Kontraktualismus heute, dass eben beide Seiten sich permanent, unabhängig von dem juristischen Vertrag, in einen Aushandlungsprozess begeben, ja, weil sie denken, darauf einen Anspruch zu haben.
Ja.
Ne? Unternehmen sagen von sich aus, wir wollen 100% Arbeitskraft, ja, Kreativität vor allen Dingen. Und da würde der Jurist sagen, also nach Recht und Gesetz, Arbeitsvertrag mittlerer Art und Güte kannst du beanspruchen.
Ja, ja.
Punkt. Also das sind so, sagen wir mal, 70% vielleicht.
Ja.
Und schon gar nicht Kreativität rund um die Uhr. Das finden die natürlich nicht toll. Und gucken, wie sie das kriegen. Wie kriegen sie diese Kreativität? Und das ist jetzt ein anderer Einschlag, die sagen, wir emotionalisieren die, ja, Arbeit. Wir sagen, ja, Arbeit macht Freude, ja, soll, ja, Freude machen, ja, damit du auch, ja, ne, damit du auch Spaß, ja, hast, ja, da Werbetexte zu schreiben. Das Gegenstück noch ganz kurz, ja, ist sozusagen der Arbeitnehmer, der jetzt anfängt zu sagen, naja, ich hätte gern Obst zur Arbeit und ich hätte gern eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ja. Ich habe nämlich gelesen, früher diese Generation Praktikum, die fanden das nicht toll, dass sie immer nur Kaffee kochen durften und dass sie nur kopieren durften. Ich will richtig gleich schöner. Ich will mitreden. Ich will anspruchsvolle, schöne, kreative, ja, Arbeit haben. Ja. Und Führungskräfte stehen heute da und denken, okay.
Ja.
Das meint nochmal dieses Kontraktualistische.
Ja, verstehe.
Das wird im Alltag immer mehr sozusagen, braucht es Aushandlung. Keiner kann mehr, ja, erwarten, dass der andere das einfach macht.
Sascha, das fand ich jetzt, also das ist jetzt wirklich das Beispiel, wie du das, ja, ausgeführt hast. Deswegen habe ich mich sehr auf das Gespräch gefreut. Weil, also alles, was du jetzt gesagt hast, hätte ich auch irgendwie so beschreiben können, ist auch mein Erleben. Aber ich hätte es nie so sagen können, weil du es ja sozusagen aufgebaut hast aus dieser juristischen Perspektive in diesen feinen Unterscheidungen und damit das Feld, wenn ich so von Rollenindifferenz rede und wenn ich von Kontrakt spreche, dann ist es immer etwas, was für mich schon sehr, sehr verhandelbar ist und was in einer großen Freiwilligkeit und schon gar nicht direkt in einer Einklagbarkeit ist. Natürlich ist, ja, sie da, ja, aber in diesem, wie du gerade sagst, was ich haben will. Und jetzt in der augenblicklichen Zeit, wo es ja nicht nur Fachkräfte, sondern sogar Arbeitskräftemangel gibt, wo sich das nochmal umdreht, ja, wo nicht mehr Arbeitgeber geben Arbeit in dieser, ja, einfachen Diktion, sondern von vornherein Verhandlungsprozess ist, okay, ich als Organisation habe einen Bedarf für eine Leistung, dafür brauche ich einen Menschen. Wie kriege ich den? Kriege ich die Qualifikation? Kriege ich das Wollen, die Motivation? Was bin ich bereit zu geben? Und was will der andere haben? Was ist für ihn die Währung? Ja. Geld, Obst, ja, oder Wertschätzung oder Lernen oder Karriere oder einfach eine schöne Gemeinschaft? Was die Motivatoren dann alles sind? Aber das ist ja dann sehr stark aus einer psychosozialen Sichtweise hergeleitet. Und du hast gerade diese andere Herleitung, also wie sich dann auch kulturell,
ja,
sich dieser wirklich im juristischen Sinne vertragliche Charakter wandelt in etwas, was nicht nur in der jeweiligen Arbeitsbeziehung von Bedeutung ist, sondern du hast das Wort Kultur auch genannt, viel weiter geht. Aber ich möchte noch mal gerade, das ist ja schon wieder etwas, wo wir einen extra Podcast drüber machen könnten, aber das geht dann, glaube ich, oft so, noch mal zurück zu dieser Brücke. Also das ist, aber ich glaube, wir haben das Juristische schon recht gut beleuchtet jetzt. Aber wir sind ja davon ausgegangen, von diesem Brückenbegriff, wie ich ihn genannt habe. Und jetzt, was ist es bei dir an der Transaktionsanalyse? Du sagst das so schnell. Jetzt sind wir hier nicht im Kreis von Transaktionsanalyse-Nerds. Ne? Also was ist es da? Das ist ja nicht das Juristische. Wie ist die Definition da, die dich allerdings auch dann wieder so angesprochen hat? Weil das war ja die Brücke für dich.
Ja, da müssten wir wirklich ein bisschen mehr ausholen. Und zwar so die klassische Transaktionsanalyse, die ursprüngliche, die sich sozusagen aus dem therapeutischen Kontext entwickelt hat und dann in pädagogische, in auch organisationale Beratungsarbeit entwickelt hat und angewendet wird. Das ist sozusagen die Ursache gewesen, dass ich mit ihr in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und die humanistische Psychologie, die in deren Kontext die TA sich entwickelt hat, ist auch ein Aspekt in dieser gesellschaftlichen Entwicklung von Kulturalisierung, wie das der Andreas Reckwitz beschrieben hat, von Singularisierung und dass es um Lebens- und Alltagsberatung geht und damit um ein kulturelles Gut. Ne? Es geht nicht mehr um ein therapeutisches Gut von möglicherweise Heilung oder um Patientenbehandlung, sondern es geht um Beratung in einem Alltagskorsett. Und Transaktionsanalyse ist sehr vertragsorientiert und hat auch etabliert in ihrem Verständnis von psychologischer Beratung, dass die Klienten und früher eben auch die Patienten immer mitreden dürfen und mit aushandeln dürfen. Sie sind also nicht im Unklaren gelassen worden über die konzeptionellen Hintergründe. Und es sind Konzepte gewesen, die deshalb auch sehr eingängig formuliert wurden. Und da hat die Transaktionsanalyse einen echten Mehrwert geschaffen und ist sehr anschlussfähig geworden in dem weiterbildungsgetriebenen Bereichen der Gesellschaft, ne? Also, wo wir also immer auch an uns selbst arbeiten, das Selbstmanagement uns abfordert, immer weiter zu entwickeln und die humanistische Psychologie mit all ihren Ausprägungen in der klientenzentrierten Psychotherapie oder dann auch späterhin in Klärungshilfe eben auch NLP, Transaktionsanalyse.
Ja, ganz humanistische Psychologie.
Genau. Die dann auch in die Organisationsberatung Eingang finden. Genau. Und das war für mich jetzt als Jurist sehr, sehr anschlussfähig.
Das meinte ich gerade, weil das ist
kognitiv.
Ja meine Herkunft. Ne? Also die Berührung aus dem Pädagogischen kommen, dann die Psychologie bzw. die humanistische Psychologie zusammen mit soziologischen Gedanken hat mich dann in die Organisation gebracht.
Genau.
Ne? Und das ist ja schon dann eine andere Herkunft. Und du bist quasi mit der Zeit immer näher an dieses Feld gekommen.
Ja, genau. Ich habe die Transaktionsanalyse kennengelernt. Da habe ich in Leipzig bei uns da eine Psychologin gehabt, die so kleine Kurse angeboten hat und eine kleine Gruppe geleitet hat. Und da habe ich das kennengelernt, schon frühzeitig während des Studiums noch, also Jurastudiums. Und dann kam ich natürlich mit Lignat Luhmann in Kontakt als Verwaltungswissenschaftler. Steht da dort und dann muss man sich mit den Texten da anfreunden. Und das waren beides Aha-Effekte, die ich dann in der Transaktionsanalyse wiederum mit unserem Kollegen zum Beispiel Rolf Balling dann ganz spitze Ohren bekommen habe zu den ersten Kongressen, zu denen ich da gegangen bin, dass dort systemtheoretische Transaktionsanalyse stark gemacht wurde und konzipiert wurde. Und da war ich natürlich als Luhmann-Leser, Verwaltungswissenschaftler jetzt in Anführungsstrichen, sofort hellhörig.
Ja, du sagst natürlich, also du warst hellhörig, also für natürlich halt es nicht, aber was ich gerade bei dir raushöre, ist, dass dieses, weil du gerade Luhmann sagst, also wenn wir hier im Studiengang Coaching, Organisationsberatung, Supervision an der Uni das Thema Luhmann haben, da sind die meisten, die stöhnen auf, weil er fürchterlich zu lesen ist und weil genau diese Menschen, die sich in dem Thema der Organisationsberatung oft befinden, kommen ja oft dann aus der Supervision, aus dem Coaching, teilweise aus der Therapie und da ist es nicht auf der Hand legend, sich mit dieser, auch für mich einer der trockensten Arten der Soziologie auseinanderzusetzen. So faszinierend und grundlegend ist natürlich, wie die Systemtheorie ist, die ja nun auch wirklich einen Boom erfahren hat. Und ich würde sagen, die wenigsten, die sich systemtheoretische Berater nennen, also systemische, haben deswegen viel Luhmann gelesen, weil dafür ist es ja ziemlich anstrengend auch. Ne?
Ja.
Aber dich hat das gleich fasziniert offensichtlich.
Ja, also das, ich meine, es gibt einen Zug, biografischen Zug bei mir, der so beschrieben werden kann, dass ich an einer Stelle also wirksam war, bin oder arbeite und aber eigentlich schon in Gedanken einen Schritt weiter bin, bei der nächsten Stelle. Mhm. Und so habe ich, ne, ich habe Geschichte studiert, das fand ich auch toll, aber ich wusste eigentlich, ich mache jetzt Jura. Mhm. Ne? Oder vorher noch, ich habe als Sozialarbeiter gearbeitet nach dem Abitur und wusste dann schon in der Zeit, ich werde jetzt nicht kein Sozialpädagogikstudium beginnen, sondern ich werde jetzt Geschichte studieren und Teilgebiete des Rechts. Und dann habe ich Jura studiert und dann gab es mit der TA schon, dass ich merkte, diese Art von Beratung, diese Art von Umgang mit Problemen und Konflikten, das ist für mich anziehend. Und ich hatte so eine Rückfalloption, als Jurist hat man immer wichtig, eine Rückfalloption zu haben, wenn man da in so ein Examen reingeht. Und dachte, wenn das nicht klappt, dann gehe ich dahin. Und dann war ich in der Transaktionsanalyse und dann hatte ich schon den Blick zu den systemischen Beratungen, was ja doch im Grund oder im Ausgangspunkt zwei völlig verschiedene Ansätze sind. Mhm. Und dass heute alles irgendwie systemisch und menschenzentriert zugleich sein muss, ist schon wirklich bemerkenswert, wenn man die Ausgangspunkte so unterschiedlich auch ernst nimmt. Aber dann kam eben, dass ich bei der Transaktionsanalyse plötzlich dann Wiedererkennungseffekte hatte, die mich aus dem Jurastudium begleitet haben.
Ja, das ist das Wiedererkennung.
Ja, so, und im ersten Moment dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, will ich raus aus dem Jurastudium und wer steht an der Tür? Niklas Luhmann. Mhm. Aber es hat sich als Bereicherung dann entwickelt. Und es gab eine Zeit, wo ich Kollegen und anderen Leuten gesagt habe, sie sollen ja nicht sagen, dass ich Jurist bin oder Anwalt sogar. Heute ist es anders.
Ja, ja. Da mich gerade mal ein Stichwort, weil dann komme ich jetzt zur Mediation gleich, weil ich bin ja durch dich gekommen, durch deinen Podcast. Ich habe den entdeckt durch Zufall, habe den gesehen. Und dann habe ich ja, weil du das ja auch so ankündigst, Mediation und Coaching und Organisationsberatung, und dann habe ich ja reingehört, das weißt du ja, und dann habe ich mich gefragt, wo ist da die Organisationsberatung? Ja. Ne? Mittlerweile höre ich da schon einiges, aber egal, das war so, das kam ja. Ne? Und dann habe ich aber deinen Podcast wirklich gehört, mit Spannung, weil ich wiederum merkte als Organisationsberater, wie oft ich an diesem Thema der Mediation nicht explizit, aber inhaltlich, ne? Also das alles, was du dort ja auch mit deinen Interviewpartnern beschreibst, Klärungshilfe, die Mediation, das einfache Thema, was ist eigentlich ein Konfliktworkshop, das war immer implizit ein Teil meiner Beratungs- und meiner Moderationsarbeit, obwohl ich mich, wenn man mich gefragt hätte, immer, und das finde ich auch richtig, gesagt hätte, nein, ich bin kein Mediator, ich fühlte mich nicht qualifiziert, also habe ich auch nie bewusst. Und das war ja nicht mein Ansinnen. Aber dann habe ich bei dir wahrgenommen, weil du gerade sagst, so, wo dann so, was du gerade mit Luhmann gesagt hast, da zieht sich was durch bei dir. Weil auch in dieser Mediation, so wie du sie beschreibst, wie so teilweise ja auch, und ich glaube, das kommt dir auch entgegen, also die starke Strukturiertheit der verschiedenen Ansätzen, der Schritte, der Phasen und so weiter, wo man ja sehr viel auch Strukturen oder versucht, eine Typisierung von bestimmten Episoden, Phasen sieht, dann aber trotzdem in dieser Klarheit, aber auch Offenheit eines Aushandlungsprozesses, der es ist. Es ist eben nicht normativ, auch wenn in der Mediation was Normatives, also Juristisches dranhängen kann. Das ist ja da. Und dass du sozusagen damit, und das war meine Hypothese, eine Kompetenz, die du wahrscheinlich hast und auch eine Freude daran, Verhandlungsprozesse, ich sage lieber Aushandlungsprozesse, Kommunikationsprozesse, die zu einem Miteinander führen, diese Prozesse zu gestalten, zu beraten, zu begleiten, was ja letztendlich als Anwalt beginnen kann, über dann natürlich, klar, über das Coaching sowieso und die Mediation, ja, aber immer, dass du etwas zusammenbringst, was Positionen sind, weil du daran glaubst, dass das Zusammenbringen unterschiedlichster Positionen, das ist, was zu neuen und besseren Ergebnissen führt. Und dass das letztendlich auch das ist, und das habe ich dann mit der Zeit verstanden, warum für dich der Begriff Organisationsberatung reinpasst, weil für dich das eine sehr direkte, nachvollziehbare Auswirkung auch in der Organisation hat und auch haben muss. So verstehe ich dich mittlerweile mit dem, was ich von dir kenne. Und damit hätten wir sozusagen den Bogen. Aber ich möchte, das war jetzt ja nochmal meine Definition. Ja. Ich habe dir was unterstellt, aber dass du das nochmal ausführst.
Ja, also das ist schon wirklich gut getroffen. Ich würde es jetzt auch nochmal erläutern, mit diesem Punkt immer nochmal woanders zu sein, gedanklich. Und wer Mediation macht, geht sozusagen in einen individuellen, mit dem Konfliktpartner zusammen gestalteten Raum und macht ihn als Vertragsraum auf. Das gewährt das Recht. Mhm. Und dann kann man sehr individuelle Lösungen finden. Die sind nicht generalisierbar. Mhm. Und wenn man das tut, wenn man dann der Meinung ist, das muss man in großer Menge tun oder das können, sollen viele tun, braucht es einen Blick drauf, was bedeutet das, sozial, gesellschaftlich oder wenn eine Organisation sagt, wir machen Mediation als Konfliktbearbeitungsinstrument, als Organisationsmaßnahme stark, muss es eine Idee davon bekommen, was das bedeutet. Für sich, aber auch für die Mitarbeiter und für potenzielle Mitarbeiter, die später hinzukommen werden. Und da steckt die Notwendigkeit nach Organisationsberatung drin. Mhm. Man muss über die Nebenwirkungen Bescheid wissen. Mhm. Das heißt, als Mediator, der den unmittelbaren Mediationsprozess durchführen will, der muss sich in eine soziologische, in eine Metaebene bewegen aus Professionalisierungsgründen. Was mache ich da? Was tue ich da in der Organisation? Und es ist fatal, das ist zumindest meine Sichtweise drauf, wenn Mediatoren denken, ich kriege halt jetzt einen Auftrag und werde Paul und Paula zur Versöhnung verhelfen. Oder auch nicht, da bin ich ganz offen, weil ich eben Mediator bin. Mhm. Aber es geht eben nicht um Paul und Paula. Die sind nicht die Auftragnehmer oder Auftraggeber, sondern sie sind Teil der Maßnahme. Nicht nur Vertragsparteien, sondern sind Vertragsgegenstand, wenn man das jetzt überzeichnet sagen will. Also muss ich eine Idee entwickeln, was mache ich da eigentlich auf der Organisationsebene? Mhm. Und da bin ich noch lange nicht bei Strukturen und Prozesse, aber wenn das eine Organisation einbaut als reguläres Instrument, dann kriegt es einen strukturellen Einschlag und dann sollte man wissen, was man tut als Personaler, als CEO, der sowas einführen will. Mhm. Und da ist ein Element drin, wo man sagt, das sollte man organisationsberaterische Kenntnisse haben. Umgedreht auch. Ja. Organisationsberater, die dann in einem Prozess plötzlich Paul und Paula als CEO und HR-Chefin oder dergleichen in den Nebenraum bringen, um da jetzt eine Lösung zu finden, wir können uns ja mal zusammensetzen, sollten auch sich Gedanken machen, was bedeutet das für die Beteiligten?
Also das ist wirklich auch jetzt was, ich bin jetzt fast überrascht, weil, also ich kann ja nur zustimmen, aber das ist interessant, wie du das gerade beschreibst, weil, und da beschreibst du vielleicht etwas aus dieser Welt, der vielleicht einer ehemaligen oder einer klassischen Mediation, diese Sätze, die du gerade sagst, die sind für mich nicht nur selbstverständlich, sondern sind sogar Grundlage der Profession, weil mit jedem, und das fängt bei mir beim Coaching an, also deswegen, ich mache ja keine Therapie, ich mache Coaching. Und wenn ich ein Coachee vor mir sitzt, oder ja, meistens sitzen sie ja, dann ist das immer gleichzeitig die Vertretung einer Organisation. Also ja, in der Rolle, in der Funktionalität. Natürlich habe ich den Menschen vor mir, natürlich ist da Psychologie, da sind Muster, das ist alles mit da, das ist vor allen Dingen auch unsere Dyade in dem Moment, also was entsteht hier für eine Beziehung, also das muss ich alles mitdenken. Aber ich gehe nicht nur, wenn es dann in Richtung von Problembeschreibungen, analytische Prozesse oder vielleicht sogar diagnostische. Es ist immer dieser Mensch, da bin ich auch, denke ich dann schon sehr systemisch, ist ein Ausdruck des Systems, aus dem er kommt. Und es geht mir genauso bei Konflikten, auch wenn ich Konfliktworkshop mache, dann sehe ich immer, dann sieht das so aus, als dass sich da zwei in die Haare kriegen oder zwei Subsysteme oder zwei Grüppchen oder einer gegen zwei. Und ich überlege immer, welche Funktionalität vertreten die gerade in ihrer Organisation? Und mein, das ist fast wie so ein Credo, was ich habe, wenn es mir gelingt, das zu adressieren und dann als Organisationsberater da sogar Veränderungen mit, in aller Bescheidenheit, bewirken zu können, dass Rollen klarer sind, dass Redundanzen aufgehoben werden, dass Interessenkonflikte, die eben höher stattfinden, dort aber nicht ausgekippt werden, jetzt so nach unten gehen, dort dann einfach personalisiert werden, den Konflikten. Wenn ich das nicht sehe, dann kann ich da unten, in Anführungsstrichen, jetzt mich zu Tode mediieren. Ja. Ich habe keine Chance. Ich kann vielleicht hilfreich sein. Ich kann entschärfen, ich kann vieles machen, aber ich darf mir keine Illusion machen. Das ist vielleicht auch die Systemdenkweise. Das sind Systemträger einer dysfunktionalen Organisation. Und ich meine das nicht schwarz und weiß. Das ist viel ungrau, aber das ist ein Grundgedanke. Und das ist ja in jeder Beziehung, das nennt man ja dann in der Welt der Berater eben die berühmte Triangulierung, dass ich natürlich auch im Coaching, ist diese Person geschickt oder nicht geschickt? Selbst wenn sie freiwillig kommt, kriegt sie das Geld aus der Organisation oder bezahlt sie das selber? Also diese ganzen Gedanken, die nämlich, ich lasse es bewusst das raus, natürlich kannst du auch Triangulierung über das familiäre System, also die der Mann sagt zur Frau, geh doch mal zum Coach oder wie auch immer. Das ist ja alles mit drin, aber ich muss immer in Kontexten denken.
Ja, genau. Und also zum Beispiel die mediatorische Frage, die man in einer klassischen Mediation durchaus ja stellen würde, was wünschen Sie sich denn? Macht man sich kein Bild, wie verwirrend die sein kann, wenn dort eben die Person in ihrer Organisationsrolle mit Karrierewünschen, aber auch familiären Hindernissen, weil er eben begrenzt Zeit hat und dergleichen, wie verwirrend diese Fragestellung sein kann. Und dann zu sagen, ja, aber tief in ihrem Innersten, was wünschen sich denn, wie es weitergehen soll oder so. Das kann man so nicht beantworten.
Interessant ist, weil sozusagen, also in der Organisationsberatung, dann ich habe jetzt, also wenn ich mir das Dyade vorstelle, ist es ja im Grunde dann immer ein Coaching-Setting. Da würde ich die Frage, vielleicht ist das also systemisch, aber die hat auch sicherlich was mit der Herkunft zu tun, zu stellen, was denken Sie, also ich würde nicht fragen, was wünschen Sie sich, sondern was müsste sich verändern, dass das und das möglich wäre? Und was vielleicht sogar spezifisch, was müsste sich strukturell verändern, wie müsste Ihre Rolle strukturiert sein, was wäre das dazu sagen, also ich nehme aus diesem Organisationswissen, was wir in dem Gespräch vielleicht generiert haben, Möglichkeiten von Einflussmöglichkeiten und das ist ja dann oft nicht im Einflussbereich der Protagonistin vielleicht, sondern es ist erst einmal eine Zuweisung, ein Wunsch, ja, wenn mein Chef anders wäre, wenn der Prozess anders wäre, wenn das anders wäre und dann kommt natürlich die Frage, wo ist Ihr Einfluss, Bereich, wo Sie diese Situation mit beeinflussen könnten, nicht gleich verändern, bis zu der Frage natürlich, ob es, wenn es nicht geht, dass man dann diese Rolle auch verlassen muss. Aber mir wird auch gerade, während ich mit dir rede, nochmal klar, es gibt Konflikte, aber die Herkunft dessen, was ich in der Beratung tue, ist nicht aus dem Konflikt her generiert, weil ich da nicht meine Profession her definiere. Er kommt vor und dann muss ich professionell damit umgehen. Und das ist für mich gerade der Unterschied in der Mediation. Von dir als Mediator kann ich erwarten, und ich will es wahrscheinlich auch, dass erstmal der Konflikt als solcher für dich Mittelpunkt steht und dann denkst du weiter. Und für mich ist von Anfang an der Konflikt nur ein Ausdruck einer Organisation, einer Rolle, eines Interessens, der immer mit der Organisation zu tun hat, weil ich als Organisationsberater immer darüber nachdenke, wie könnte die Organisation strukturiert, wie könnten die Prozesse sein und so weiter, die Rollen definiert sein, dass solche Konflikte gar nicht entstehen und das Individuum, mein Gegenüber, der ist dann, das hört sich jetzt hart an, erstmal gar nicht so wichtig, also als Mensch in seiner Psychologie.
Man könnte sogar versuchen, was nochmal der Gedanke bringt, wenn man sagt, es geht gar nicht so sehr um uns Professionelle, wie wir uns verstehen wollen, sondern was ist der Anlass für den Kunden zu sagen, ich brauche jetzt einen Organisationsberater. Für das brauche ich einen Organisationsberater. Und dann wird derjenige auch während oder von Beginn an damit konfrontiert, dass die Zuschreibung, dort ist ein Konflikt, müssen Sie mit klarkommen, bekommt. Oder warum der Kunde am Anfang sagt, also hier braucht es einen Mediator, weil wir hier einen Change-Prozess haben, einen Organisationsberatungsprozess, enormen Aufwand, und da können wir uns nicht leisten, dass der Konflikt jetzt hier reinsticht. Und dann wird ein Mediator beauftragt und vielleicht wird überhaupt nicht mitkommuniziert. Das ist im Rahmen eines größeren Beratungsprozesses aufgeploppt und das muss jetzt versorgt werden. Und vielleicht ist es dort eher, weil das, glaube ich, für Kunden, für Rollenträger einen Unterschied macht, was sie gerade glauben zu bekommen oder zu benötigen. Und ich würde gar nicht so sehr sagen, dass die Unterschiede so groß sind auf Seiten der Organisationsberater oder Mediatoren. Die sollten gut voneinander Bescheid wissen, auch wenn sie ihr eigenes Tun spezifizieren und sagen, das will ich machen, da fühle ich mich zu Hause, aber ich weiß auch, dass vorher, nachher, hinter und vor mir anderes nötig ist. Und daher würde ich sagen, wer in Organisationen Mediation durchführen will, der muss von Organisationsberatern lernen, weil das haben die schon 20 Jahre, 30 Jahre an Erfahrung gemacht.
Ich glaube, ich kann ja dazu stimmen, wobei ich aber gerne da zurückgeben möchte, natürlich, mir ist ja klar gewesen, also ich kann in meinem Leben nicht mehr alles machen, die ein paar Jahre jünger wäre. Ich glaube, ich würde eine Mediatorenausbildung noch machen, weil auch dieses spezifische Wissen, was du da zwar nicht eins zu eins übersetzt, weil du vielleicht gar nicht in einen Mediatorenmarkt willst, aber es gibt Situationen, da würde dieses Hintergrundwissen, dieses Draufschauen, also diese Brille, man nimmt die Brille ab an und jetzt gucke ich da als Mediator drauf. Und jetzt gucke ich mal gerade, wie ich in diesem Zweiergespräch interveniere, nicht aus der Sichtweise eines Organisationsberatung, sondern ich nehme dir jetzt als so eine mediierende Konfliktsituation, was ich bestimmt oft in meinem Leben getan habe, aber dann eben vielleicht etwas hemmsärmlich, weil ich es aus einer anderen Welt kommend gemacht habe. Ja. Aber mir wird da auch gerade noch mal sehr deutlich, wieso du diesen Begriff der Organisationsberatung damit reinnimmst, weil ich glaube, dass du, und das merke ich bei dir, obwohl du Transaktionsanalytiker bist, ich kenne solche Gespräche viel mehr mit psychologischen Zuschreibungen. Also das höre ich bei dir ganz wenig. Also psychologisch zu sagen, dass man sehr stark über das Wesen dieser beteiligten Menschen redet, mit dem, wie jemand so ist, ob er zwanghaft ist oder ne, oder wie diese ganzen sozusagen, also, und da ist vielleicht, kommen wir nochmal um diesen Bogen auch, und das möchte ich damit im Moment jetzt auch nicht abwerten, sondern man hatte halt seine Herkunft, seine Heimat. Ja. Und bei dir als Jurist, das komme ich da nochmal darauf zu sprechen, ist das nicht der erste Blick, sondern das ist ein anderer erster Blick und dann kommt natürlich, was wichtig ist, über die Transaktionsanalyse und bei dir wird ja nicht im Leben noch mehr dazu kommt dann mehr rein und natürlich wertest du dann nicht den psychologischen Blick ab. Nein, im Gegenteil, du siehst ihn, aber es ist nicht dein erster Blick, so wie mein erster Blick immer die Organisation und die Rolle ist.
Genau, ich habe auch nicht, also das ist schon tatsächlich auch weniger geworden, weil ich eben mehr jetzt auch Organisation berate, als ich zum Beispiel noch zu Zeiten, als ich TA-Ausbildung gemacht habe. Diese ganz, also viele dieser Konzeptionen, die aus Persönlichkeitstheorien konstruiert werden, also Zwanghafte und Depressive, was haben die für Konflikte oder Was sind die Themen von Konflikten zwischen diesem Persönlichkeitsstil und diesem Persönlichkeitsstil und darf man die zusammen irgendwie schicken und so. All das gibt es bei mir in der Mediationsausbildung nicht und auch nicht in der Beratung. Das ist alles nicht mein Denk- und Erkennungswahrnehmungsschema. Das habe ich tatsächlich abgelegt. Also ich nicht. Ja.
Ich möchte gerne nochmal ganz konkret, weil du noch gerade hier zum Thema Mediation so hier bist. Ich habe eine Frage, die mich da wirklich beschäftigt hat, und das passt jetzt auch dem, was du gesagt hast. In einem deiner Podcasts, da führte, ich finde, eine sehr, sehr schöne, sehr lebendige Diskussion, das war auch im Rahmen von Mediation versus Klärungshilfe, und inwieweit man als Mediator oder als Klärungshelfer Kontakt zu den Kontrahenten aufnehmen kann, wie weit man vorher zur Organisation Kontakt aufnimmt, wie weit man im Sinne einer Felduntersuchung sich kontextualisiert und ob das schon eine Verbindung ist, ob man damit sogar verbrannt ist, weil es ja um ganz tiefe, bedrohliche Konflikte geht, wo es ja wirklich um diese Menschen auch um existenzielle Fragen gibt. Während ich das gehört habe in diesem Podcast, habe ich immer gedacht, das ist ja irre, was ich als Organisationsberater für eine Freiheit habe. Das mögen zwar nicht alle und ich kriege das nicht, ist ja auch eine Frage, das, was bezahlt mir mein Auftraggeber. Aber wenn ich sage, ich möchte vorher, ich meine, einen Workshop mit 10 Leuten, ich will mit allen ein Interview führen. Ich will die Unterlagen noch haben, ich will das haben. Oder ich will dann so nochmal sagen, okay, dann möchte ich jetzt aber nochmal ein Gespräch haben mit dem CEO, wie er die Gesamtlage. Also sage ich, hole mir das. Und ich gehe überhaupt nicht in die Gefahr, das habe ich bis noch nicht erlebt, dass sich deswegen mit Misstrauen bei mir begegnet, sondern dass die Menschen nach anfänglicher schon Vorsichtigkeit, aber irgendwann sich sehr öffnen und mir einfach glauben, dass ich sage, alles, was ich bei ihnen höre, ist natürlich vertraulich, aber ich nehme mir da sogenannte Metainformationen raus und damit bilde ich mir Hypothesen, Situationen. Und zum Beispiel, wenn das ein Workshop ist, den hier Chefin vom Ganzen beauftragt ist, dann werde ich diese Hypothesen mit Chefin diskutieren, die ich aus diesen 10 Interviews genommen habe. Das werde ich jetzt zur Verfügung stellen, das ist ein Beratungsprozess, damit sie besser entscheiden kann, wie fokussiere ich den Workshop, also was ist die Zielsetzung, wofür ist er da, weil jeder Workshop ist ja nur innerhalb eines Gesamteinlegens wieder ein Schritt, der löst nie das ganze Problem, sondern der ist etwas, was eingebettet ist, und dann erlebe ich, wie diese Menschen mir vertrauen, dass das hilfreich sagen, sogar vielleicht hoffen, dass ich ein bisschen ihr Botschafter werde, das ist immer die Gefahr, ich werde ihr Postbote, oder sie versuchen, was rauszukriegen, da muss ich dann professionell mit ausgehen, aber wenn ich dann zum Beispiel der Moderator so eines Workshops bin, dann hilft mir das enorm in dem Coaching meines Auftraggebers, in meinen Entscheidungen, meiner Intervention oder des methodischen Herangehens. Und die Menschen, das ist wirklich jetzt meine jahrelange Erfahrung, gestehen mir das zu, dass ich vieles, vieles weiß, was dort vielleicht nicht zur Sprache kommt. Und ich wiederum kann sogar messen, ich sag mal, zu dem Vertrauensniveau des Workshops, was von dem, was ich vorher individuell gehört habe, jetzt in Öffentlichkeit thematisiert wird. Und wenn das sehr kongruent wird, dann war es ein sehr guter Workshop. Aber als ich das bei dir gehört habe, habe ich gesagt, als Mediator dürfte ich so nie vorgehen.
Doch, okay. Aber du wirst es so nicht gelernt bekommen.
Ach, das ist interessant.
Ja. In Deutschland haben wir doch eine Tradition, eher das, auch wie du deine Profession beschreibst, faszinative Mediation, herauskitzelnde, begleitende und dafür in der Sache zurückhaltende Mediation wird gelehrt. Und das, was wir woanders her kennen, evaluative Mediation in anderen Rechtsgebieten oder Kulturen, im Amerikanischen ist das viel stärker, dass also der Mediator Ideen evaluieren darf. Er hört sich Ideen an, Lösungsideen, und darf dann erwartetermaßen auch von den Beteiligten sagen, ich glaube, damit zahlen sie auf ihr Bedürfnis XY ein, juristisch sind sie damit auf einem sauberen Standpunkt. Sie müssten wahrscheinlich nochmal steuerrechtlich prüfen, ob das alles so passt, aber da können wir ja einen Steuerberater fragen. Oder auch, dass man Lösungsvorschläge selber einbringen kann, was Beteiligte durchaus erwarten. Da halten sich Mediatoren in hiesigen Kulturen sehr zurück. wieder zurück. Und das geht
so habe ich es auch verstanden in dem Podcast.
Und das geht so weit auch, dass das Selbstverständnis von Mediatoren eine Selbstverpflichtung mit sich bringt, das nicht zu tun. Aufgrund des Risikos ins Fettnäpfchen zu treten und seine Allparteilichkeit ein für alle Mal verloren zu haben.
Das war auch die Botschaft, die ich gehört habe, diese Diskussion. Da habt ihr drum gerungen.
Damals. Ja, und es könnte durchaus sein, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass man sich so benimmt, dass dieses Vertrauen, was du erlebst aufgrund deiner organisationsberaterischen Art und Weise, dass du das gar nicht bekommst, dass das die anderen Mediatoren gar nicht bekommen, dass man selbst, wenn du mal was ausplauderst oder selbst vielleicht mal ein Fauxpas in einem Workshop, wo du merkst, oh Mist, das hätte ich, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh oder so, das wird dir zugestanden, weil Vertrauen robust ist. Die finden dich so cool, das hast du nicht bösartig gemeint. Die würden nicht auf die Idee kommen, dann zu sagen, ach, der jetzt steht auf der Seite der anderen.
Jetzt komme ich auf nochmal einen Unterschied, der für mich einen Unterschied macht, um diesen schönen Satz zu sagen. Das ist wirklich ein Unterschied. Ich glaube, du bist als Mediator, bist du, also trotz aller Neutralität, bist du auf einer inhaltlichen Ebene dabei.
Wenn du mich fragst, ja. Und zwar gerne, gewollt und vertraglich abgesichert.
Und das bin ich nicht. Also es gibt sicherlich den Rollenswitch, den ich mir früher gar nicht getraut habe, zunehmend dann, und besonders aus dem Systemischen war das erstmal gar nicht angesagt, dass ich in eine Beratungs-Consulting-Rolle gehe und etwas Inhaltliches beiträge. Manchmal wechsle ich dafür den Stuhl regelrecht, also um es deutlich zu machen, um dann mit dem Satz aufzuhören, das war meine Meinung, ich glaube, das könnte hilfreich sein, aber das ist jetzt Ihre Entscheidung, jetzt bin ich wieder Ihr Moderator, gehe auf einen anderen Stuhl und halte mich völlig raus. Und wenn Sie das Gegenteil, aber das ist die Ausnahme, aber ich habe wirklich... mein Auftrag ist, die arbeitsfähig zu halten. Ja. Mein Auftrag ist, Arbeitsfähigkeit zu schaffen. Und natürlich sind auch meine Klienten zufrieden, wenn sie einen Konflikt gelöst haben, wenn sie eine Planung hinkriegen, wenn sie ein Problem haben. Ist alles klar. Aber es ist nicht mein Auftrag, dafür zu sorgen, dass die ein Problem gelöst haben, sondern mein Auftrag ist, also in dieser moderativen Rolle, dass es einen hohen Grad der Arbeitsfähigkeit war, dass Dinge möglich sind, die ohne mich nicht möglich wären, aber was dann rauskommt, also ist nicht meins.
Ja, okay, aber das heißt, mit dir arbeitsfähig werden ist das Ziel.
Ja, genau.
Okay, und das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich überrascht war, als du gerade sagtest, nee, das bin ich nicht inhaltlich dabei. Da müssen wir nochmal genau differenzieren. In der Mediation und gerade in Organisationsmediation ist es für mich eigentlich der Standardauftrag, die Mediation soll klären, inwieweit wir wieder arbeitsfähig werden.
Okay.
So.
Schöner Unterschied.
Dann ist sozusagen meine Intervention, daran arbeite ich gerne mit als Vermittler, aber ich kann nicht entscheiden, ob sie miteinander arbeitsfähig werden.
Ja.
Ich werde ihnen helfen, das zu klären.
Ja. Ja.
Und meine Neutralität bedeutet auch, es ist mir letztlich Schnuppe. Es ist gut, wenn die das hinkriegen.
Ja.
Und ich kann da meine ganze Erfahrung mit reinwerfen, dass sie das klar bekommen. Aber ich muss mich insoweit emotional zurückhalten oder auch kognitiv klar machen, ich habe keine Ahnung, welche Personen in dieser Konstellation hier miteinander arbeiten.
Ja.
Wenn einer von denen sagt, das mache ich nicht mehr mit, ist das für mich okay.
Ja.
Weil dieser Mensch hier sowohl seine Privatrolle und seine Privatwelt aushandelt mit der Organisationsrolle, mit seiner Professionsrolle, das Drei-Welten-Modell zu nehmen, was immer ganz gut funktioniert, und für sich klären muss, will ich hier weiter arbeiten?
Ja, und damit habe ich andere Themen, weil ich bin immer eingebunden in einem Gesamtprozess und in dem Moment ist die Arbeitsfähigkeit im Moment mein Auftrag, alles dafür zu tun. Und dann geht es in der Regel auch weiter, weil es ist ja nochmal, um den Unterschied nochmal deutlich zu machen, das eine ist, du wirst gerufen, um einen Workshop zu moderieren. Aber ich spreche ja von Organisationsberatung. Und eine Organisationsberatung bedeutet für mich, und zum Glück gestaltet sich das für mich auch so, es war nicht immer so, das sind längere Prozesse, teilweise über Jahre, da gehören mehrere Workshops zu, da gehören andere Settings zu, da gehört auch Diäte, Beratung, Coaching, Großgruppenkonferenzen, bis auch Projektmanagement, da gehört so viel zu. Das heißt,
Die sagen sozusagen, wir müssen den Christian mit dazu holen. Der muss jetzt hier in den nächsten 10 Monaten für uns zu bestimmten Terminen bereit sein, weil mit ihm wird es besser.
Genau.
Und das müssen wir absichern.
Und selbst wenn wir gute Ergebnisse haben und dann kommen wir aber irgendwann manchmal auch erst 2 Jahre an was vorbei, sagen wir, und jetzt müssen wir wieder mit ihm sowas machen wie damals, weil.
Ja. Das kenne ich nicht. Das finde ich eine schöne Abgrenzung, weil das ein ganz anderer Einstieg in die Arbeit ist.
Ja. Das ist übrigens auch wichtig für Ausbildung, glaube ich.
Ja, finde
ich. Das deutlich zu machen. Also auch, weil wir die Organisationsberatungsausbildung gerade konzipieren, dass das nochmal, also dieser Gesamtprozess, dass der sehr stark mit zu beachten ist. Und das, was du tust in dem Moment, ob du moderierst, ob du coachst, ob du Projektmanagement machst, ob du konzeptionalisierst oder so, das sind dieses Oszillieren deiner Rollen, aber dein Erfolg als Berater hängt damit zusammen, dass du über einen Bogen verschiedener Settings, Formate, Interventionen beiträgst, dass eine Organisation im bestimmten Bereich, ich bin ganz vorsichtig, sich mit dir als erfolgreicher wahrnimmt als ohne dich. Und das ist dann schon nochmal was anderes, glaube ich.
Absolut. Und das entspricht überhaupt nicht meiner, also das ist nicht der Teil, und das ist ein ganz viel größerer Bereich wahrscheinlich von Organisationsberatung, den ich anvisiere, wenn ich sage, ich bin als Konfliktberater auch Organisationsberater, weil ich halt von Organisationen beauftragt werde. Ja. So, das ist ein ganz kleinerer Bereich, ganz andere Formen von Aufträgen und auch dann mit einem anderen Verständnis dabei, dass ich sozusagen nicht diese Arbeitsfähigkeit gewährleiste, sondern die Klärung, klappt das miteinander? Gibt es dazu das Commitment oder lieber nicht?
Ja. So. Sascha, ich glaube, merken, aber das geht einem ja oft so, dass wenn das jetzt ein Gespräch wäre, jetzt müssen wir noch ein Bier dazu holen und dann sitzen wir noch 3 Stunden hier. Aber das ist ja schon unser Anspruch, dass das noch anhörbar ist und dass Menschen Lust haben, das zu Ende zugehört zu haben. Und ich glaube, wir haben gerade so einen schönen Bogen in dieser Unterscheidung getroffen, dass wir jetzt einfach sagen, und wir sind jetzt ja auch schon 1 Stunde dabei, dass wir jetzt sagen, wir lassen es dabei. Und man kann es ja fortführen mit einer anderen Fokussierung.
Absolut gerne, ja.
Also erstmal vielen, vielen Dank. Auch ich habe ja, weil du gesagt hast, hier so, wie wir hier sitzen, bis jetzt habe ich ja auch immer virtuell gearbeitet. Und du bist auch der Erste hier, der hier in meinem kleinen selbstgebauten Studio da ist. Und es hat mir enorm Spaß gemacht. Und ich muss sagen, und dafür ist es ja auch da, also mir ist auch heute wieder was klar geworden. Also es ist ja nicht nur einfach ein Abspulen, sondern für mich war es auch wieder ein kleiner Lernprozess heute mit dir, auch zum Thema Mediation. Also vielen, vielen Dank.
Gerne. Geht mir auch so.
Wenn Menschen sich organisieren, können sie Berge versetzen und damit gestalten sie Zukunft.
Orga Consult. Perspektive Zukunft. Ihr Podcast für Organisationsberatung.
Noch eine Bitte in eigener Sache. Falls euch dieser Podcast gefällt, so hinterlasst doch bitte 5 Sterne oder einen Kommentar auf Apple oder bei eurem Podcast-Anbieter. Oder teilt ihn in eurem Netzwerk, sodass es möglichst viele gibt, die an diesem Diskurs teilhaben können.